Das Umweltkonzentrat.
Hallo und herzlich willkommen zum Umweltkonzentrat auf Radio Loro. Mein Name ist Aldo Siegle und ich werde euch durch die Sendung geleiten. Heute geht's um das Thema Zoo und Artenvielfalt. Gerade zum Zoo gibt's ja verschiedene Meinungen, die auch in unserer Sendung berücksichtigt werden sollen. Protagonisten des heutigen Umweltkonzentrats sind die Kuratorin des Rostocker Zoos Frau Zimmermann, der Tierpfleger Herr Petzold, Dr. Wegner von der Zoologie der Uni Rostock, Linda Marx von der Grünen Hochschulgruppe und Rostocker Passanten und Passantinnen. Los geht's nach der nächsten Musik. Zoo- und Artenvielfalt ist unser heutiges Thema. Dazu habe ich mir zuerst einen Wissenschaftler der Rostocker Uni gesucht. Also auf zum Zoologischen Institut direkt am Universitätsplatz. Parterre gibt's dort eine interessante Ausstellung mit zoologischen Exponaten. Ich aber muss in die erste Etage zu meinem Experten. Auf geht's!
Ja, mein Name ist Christian Wirkner. Ich arbeite hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Allgemeine und Spezielle Zoologie der Universität Rostock und bin in meiner Funktion eben hier verantwortlich für Lehre, Forschung, also das heißt einerseits Ausbildung von Studierenden, andererseits auch Betreuung von Arbeiten, das heißt Master, Bachelor und Doktorarbeiten und habe eben auch meine Forschungsgruppe hier und forsche also auch hier an der Universität.
Ja, heute geht es um das Thema Artenschutz und Artenvielfalt. Meine erste Frage ist vielleicht ein bisschen provokant. Ist Artenschutz wichtig oder reichen uns nicht unsere jetzigen Nutztiere aus, die wir haben?
Ja, wir leben in einer sehr komplexen Welt, in einer großen Welt, die in langen Jahrmillionen so gewachsen ist und in der sich dann eben ein ganz komplexes Netzwerk an verschiedenen miteinander lebenden, auch konkurrierenden Arten herausgebildet hat. Und wir Menschen sind jetzt in den letzten wenigen Jahrhunderten eigentlich dabei, ganz viel von dem sehr schnell zu zerstören. Und daher eigentlich die klare Antwort, wenn wir weiterhin gut in dieser Welt leben wollen, dann müssen wir das und sollten wir das mit allen anderen Arten oder so vielen Arten wie möglich und sollten versuchen, so wenig wie möglich eben Arten zu zerstören und in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Also Vielfalt auf jeden Fall, so viel wie möglich.
Ja, wie viele Tierarten gibt es eigentlich? Kann man das abschätzen?
Ja, das ist eine ganz zentrale Frage, die leider, es hat mal ein anderer Wissenschaftler so ausgedrückt, wenn jetzt irgendwelche Außerirdischen kämen und fragen würden, sagt mal, ihr habt hier einen schönen Planeten, wie viele verschiedene, unterschiedliche Organismen leben denn hier? Dann müssten wir sagen, ja, wir wissen es leider nicht, weil im Prinzip erst sehr spät, eigentlich Ende des 20. Jahrhunderts ernsthaft damit angefangen wurde, diese Frage konsequent wissenschaftlich auch zu bearbeiten. Na, 1,8 Millionen sind ungefähr beschrieben an Organismen, verschiedene Arten und die Schätzungen gehen also bis 5 Millionen.
Ja, und wie viel von diesen Tierarten sind bedroht, kann man das so abschätzen?
Wenn man sieht, wie großflächig der Mensch inzwischen auf der Erde Einfluss hat und große Flächen wirklich bearbeitet, muss man schon sagen, dass wirklich auch ein Großteil, gerade von den großen Tieren, wenn wir jetzt an Säugetiere denken zum Beispiel, durchaus bedroht sind. Es gibt natürlich auch Arten, die können gut mit dem Menschen und auch mit der Landwirtschaft zum Beispiel umgehen und werden davon nicht bedroht, aber es ist sicherlich ein Großteil davon, der wirklich bedroht ist inzwischen.
Und welche Arten, wenn wir jetzt gerade bei Großräuchern sind, sehen Sie als besonders gefährdet, wo man sagen kann, da müssen wir uns jetzt wirklich Mühe geben, dass sie nicht in den nächsten Jahrzehnten vom Planeten verschwinden, aussterben?
Das hier aufzuzählen wäre gar nicht möglich. Man kann halt ein paar Arten natürlich rausnehmen. Das ist eine ganz berühmte Art, das ist der Tiger zum Beispiel. Also da gibt es ganz viele Hinweise darauf. Das sind wirklich so wenige Individuen nur noch. Es gibt natürlich noch viele in Zoos, aber hier ist wahrscheinlich so, dass wir den Tiger in der freien Wildbahn nicht mehr retten können, weil er doch eben auch immer wieder natürlich bejagt wird. Einerseits über die Medizin, das eben gerade in östlichen Gebieten, da wo er vorkommt, eben eher als ein Tier genutzt wird, sage ich mal, verschiedene Medikamente daraus gewonnen werden, aber weil er eben auch natürlich als Bedrohung für den Menschen, und das ist natürlich ein Tier, das den Menschen bedroht, das hat es nicht leicht. Da sind wir Menschen radikal, da wird sofort eben alles unternommen, entsprechend, dass dieses Tier bekämpft wird, und insofern wird es der Tiger immer schwer haben, selbst wenn wir große Gebiete einstellen, einrichten. Wenn er sich wieder ausbreiten sollte, wird es immer wieder zu Problemen kommen. Andererseits haben wir es natürlich auch geschafft, gerade hier den Wolf zum Beispiel in Deutschland wieder anzufangen zu akzeptieren, obwohl der ja auch als eine Bedrohung gilt, aber er ist eben eigentlich auch gar keine Bedrohung. Das heißt, Wölfe sind für den Menschen ja nicht wirklich bedrohlich und deswegen kann der Wolf sich hier in Deutschland erfreulicherweise ja in den letzten Jahrzehnten wieder ansiedeln. Und andere große Tiere, die zu nennen sind, natürlich Tiere, die man aus Fernsehen und den Medien kennt, die natürlich wie Nilpferde, Nashörner und Elefanten. Hier ist die Bedrohung teilweise nicht so schwer, aber zum Beispiel das Spitzmaul-Nashorn ist durchaus auch, gilt als schwer bedroht.
Sie haben ja schon eine Ursache benannt, also die Bejagung oder auch die Verwendung für medizinische Präparate. Was sind noch so weitere Hauptursachen? Ich meine, vieles kennt man aus den Medien.
Na, die wohl ausschlaggebendste Ursache ist der Habitatverlust. Viele große Säuger natürlich brauchen große Gebiete, um leben zu können. Große Pflanzenfresser zum Beispiel brauchen natürlich große Gebiete. Und wir Menschen sind natürlich überall im Vormarsch und wandeln eben entsprechend natürliche Habitate um, nutzen die landwirtschaftlich. Und das ist eben gerade auch auf den großen Kontinenten Afrika, Südamerika, aber natürlich auch Südostasien und so weiter, sind Menschen nach wie vor im großen Stile im Vormarsch und wandeln einfach Habitate, natürliche Habitate um sie zu nutzen. Und das ist natürlich nachteilig für diese Tiere, weil sie dann eben entsprechend da verdrängt werden von den Menschen.
Ja, Sie haben vorhin schon den Zoo erwähnt. Sehen Sie den Zoo denn als eine Maßnahme, um Arten zu erhalten?
Ja, ich denke mal, es ist natürlich ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber an und für sich gibt es verschiedene Programme inzwischen eben in Zoos, die versuchen, bestimmte Arten eben zu erhalten, zu retten und wieder auch durchaus zu vermehren, im kleinen Stile natürlich, wie das möglich ist. Aber hier gibt es also internationale Kooperationen zwischen Zoos und insofern muss man schon sagen, dass Zoos hier durchaus eine wichtige Funktion erfüllen können. Für wenige, aber eben auch ganz wichtige Arten kann hier durchaus sowas vonstatten gehen.
Jetzt haben wir den Zoo kurz mal als Lösungsansatz benannt. Was wären so weitere Lösungsansätze, die Sie als wichtig erachten, um die Artenvielfalt zu erhalten, gerade auch diese bedrohten, mit den Großsäuger zu schützen?
Eines der wichtigsten Maßnahmen ist der Habitatsschutz. Das heißt, je mehr Räume, je mehr Regionen, je mehr Fläche wirklich unter Schutz gestellt werden kann, desto besser. Wir müssen das ja hier sehen, in Europa haben wir ja quasi keine Fläche, die nicht mindestens ein oder zwei oder dreimal vom Menschen überformt wurde. Es gibt quasi keine natürlichen Habitate in Europa. Und es gibt aber noch ganz, ganz große Flächen natürlich in anderen Ländern, in anderen Regionen dieser Erde, die nach wie vor unberührt sind. Und wenn es geschafft werden kann, dass hier große Initiativen gestartet werden, es gibt ja auch große Initiativen, aber wenn hier weitergearbeitet wird und große Flächen unter Schutz gestellt werden können, wäre das natürlich eine ganz zentrale Möglichkeit, hier eben Vielfalt zu erhalten. Weil Vielfalt bedeutet eben auch der Vielfalt von Habitaten, in denen dann eben entsprechend auch viele Arten eben vorkommen können.
Und wie sehen Sie das mit einer steigenden Weltbevölkerung und gleichzeitig fordern Sie, dass man die Habitate erweitert? Kann das zusammengehen?
Nein, das ist das große Problem. Also da haben wir eben den großen Konflikt und da braucht es aber eben, glaube ich, wirklich die Anstrengung der gesamten Menschheit sozusagen. Deswegen sind eben solche internationalen Zusammenschlüsse natürlich ganz dringend notwendig, um hier zu schauen, dass wir einerseits schauen, wie können wir uns als Menschen weiterentwickeln, wie können wir die Entwicklung der Menschheit vorantreiben, aber auf der anderen Seite eben ganz klar sehen, wie können wir diese Erde, wie können wir die Vielfalt auf dieser Erde schützen, retten und eben auch für weitere Generationen von Menschen eben erhalten, weil es eben eine zentrale Geschichte ist. Ohne dieses Netzwerk an Arten können wir Menschen eben einfach auch nicht überleben auf lange Sicht, beziehungsweise werden eben die Bedingungen hier erheblich schlechter werden und das müssen wir uns auch bewusst machen.
Vielen Dank an Herrn Dr. Wegner von der Zoologie und seinen Ausführungen zur Artenvielfalt. Jetzt aber raus aus der Uni und mal Volkes Stimme zum Thema Zoo eingeholt. Nachdem wir eben schon mal Zoos angesprochen haben, wollen wir jetzt dieses Thema mal näher beleuchten. Dazu haben wir eine kurze Straßenumfrage in Rostock durchgeführt. Unsere erste Frage an die Rostockerinnen und Rostocker war: Geht ihr gerne in den Zoo?
Also ja, meine Familie hat Zoo Jahreskarten. Ich glaube, das ist so, weil in der Familie macht man ja öfter mal was zusammen und der Zoo bietet sich da an. Ja, und ist schön.
Nicht so gerne, weil es zu teuer ist und zu wenig Zeit hat, um da reinzukommen.
Naja, Natur pur, ungewohnte Tiere in ihrer ungewohnten Umgebung betrachten, ist halt mal was anderes, ja, als wenn man im Wald spazieren geht, hat was zu gucken. Ansonsten ist es natürlich sehr, sehr klischeebehaftet natürlich auch. Ja. Zoo muss man gehen, gehört dazu, ob man ein Date hat oder eine Freundin oder wie auch immer.
Ich habe zwei Kinder, die finden die Tiere ganz lustig. Oder was sagt ihr dazu? Geht ihr denn gerne in den Zoo?
Ja, natürlich. Super gerne.
Ja, eigentlich ganz nett. Ja, so exotische Tiere zu sehen und so ist schon was.
Zweitens wollten wir Erfahrung bringen, worin die befragten Passanten den Sinn und Zweck eines Zoos sehen.
Vielleicht als Erholungsstätte und auch um zu zeigen, wie groß die Tiervielfalt ist. Und vielleicht sogar, wenn die Leute so weit denken, bedrohte Arten zu zeigen, die man schützen sollte.
Wahrscheinlich zur Volksbelustigung. Eigentlich ist es schrecklich, aber ich gehe trotzdem manchmal hin und guck's mir an.
Beschauung von Tieren, die man sonst nicht sehen kann.
Ja, um Tierarten am Leben zu halten, die es vielleicht in der freien Wildbahn nicht mehr ganz so leicht haben.
Ja, um die Vielfalt irgendwie zu erleben.
Das war eine kleine, nicht repräsentative Umfrage auf Rostocks Straßen zum Zoo. Nach der nächsten Musik werden wir mal nachfragen, wie der Rostocker Zoo sich selbst sieht und was es mit seinem Wappentier, dem Eisbären, auf sich hat. In einem schmuckenlosen Plattenbau, neben dem eigentlichen Zoo, befindet sich deren Verwaltung. Hier treffe ich meine nächste Interviewpartnerin. Drinnen im Gebäude sieht es da noch recht gemütlich aus, mit bunten Mosaiken an den Wänden und vielen Pflanzen. In der Chefetage steht mir dann die Kuratorin des Rostocker Zoos Rede und Antwort.
Ja, mein Name ist Antje Zimmermann und ich arbeite hier im Zoo als Kuratorin und damit bin ich für den Tierbestand zuständig, also das Tierbestandsmanagement.
Worin sehen Sie die Hauptaufgaben des Rostocker Zoos?
Ja, also die allerwichtigste Aufgabe ist eigentlich natürlich die Bildung, den Leuten nahezubringen, wie leben die Tiere im Freiland, und damit verbunden ist natürlich auch der Artenschutzgedanke. Wir wollen den Menschen vermitteln, was können sie für den Artenschutz tun, und wir möchten natürlich den Tieren das hier so gut wie möglich gestalten. Auch die Erholung der Leute ist bei uns eine ganz wichtige Sache. Also Bildung, Erholung, Wissensvermittlung, das sind unsere Hauptaufgaben. Und natürlich der Tierschutz.
Ja, der Rostocker Zoo ist ja, glaube ich, einer der ältesten in der Gegend und auch an der Ostseeküste meines Erachtens der größte. Wie viele Tiere und Tierarten gibt es denn im Rostocker Zoo?
Also wir haben etwa 4500 Tiere in 320 Tierarten. Das variiert natürlich von Jahr zu Jahr immer ein wenig, aber das ist so ungefähr die Zahl.
Das Symbol des Rostocker Zoos ist ja der Eisbär. Der ist ja auch durch den Klimawandel bedroht. Sie als Rostocker Zoo haben sich ja irgendwie auch den Eisbärenschutz auf die Fahnen geschrieben. Wie sieht das konkret aus bei Ihnen?
Ja, der Rostocker Zoo führt ja seit 1980 schon das internationale Zuchtbuch für die Eisbären. Und das ist schon ein sehr bedeutender Faktor eigentlich beim Eisbärenschutz. Denn wir führen quasi die Datensammlung, wo werden überhaupt weltweit Eisbären in welchen Zoos gehalten. Das ist ganz wichtig, weil auch die Zoopopulation eine nicht zu unterschätzende Größe insgesamt bei den Eisbären darstellt. Da die Eisbären ja im Freiland vom Aussterben bedroht sind, das wissen wir alle, durch den Klimawandel und so weiter und so fort. Aber nicht nur das Zuchtbuch führen wir, sondern wir haben auch, wie schon gesagt wurde, den Eisbären als Wappentier bei uns im Zoo. Und schon deshalb ist es von einer großen Bedeutung für uns, dass wir für unsere Eisbären jetzt in Zukunft zum Beispiel auch eine neue, schöne, große Anlage bauen.
Ich möchte ein Eisbär sein.
Ja, der Eisbärenschutz. Der Eisbärenschutz macht sich nicht zuletzt auch darin deutlich, dass wir uns am europäischen Zuchtprogramm für die Eisbären beteiligen. Das heißt, es gibt innerhalb der Europäischen Assoziation für Zoos und Aquarien gibt es Zuchtbücher. Diese Zuchtbücher beschäftigen sich jeweils mit der entsprechenden Tierart, insbesondere mit dem Artenschutz und mit der Koordinierung der Zucht in den Zoos. Wie können wir den Artenschutz verfolgen? Das hängt damit zusammen, dass wir uns ja als Bildungsinstitution für die Bevölkerung sehen. Das heißt, wir können im Zoo das Leben der Eisbären, so genau es eben unter Gefangenschaftsbedingungen möglich ist, erforschen. Das heißt, wir finden immer mehr heraus, wie die Tiere im Zusammenspiel in ihren sozialen Interaktionen funktionieren. Es gibt viele Doktorarbeiten, es gibt im Rahmen der Europäischen Assoziation der Zoos und Aquarien unheimlich viele Forschungsarbeiten. Wir arbeiten mit Polarbär International zusammen. Wir arbeiten also auch mit im Freiland forschenden Institutionen zusammen, sodass wir also allumfassend uns um die Eisbären kümmern. Das ist nicht nur der Zoo-Eisbär, der uns interessiert, sondern durch diese internationale Zusammenarbeit auch mit der weltweiten Organisation für Zoos und Aquarien ist das eben eine besondere Aufgabe, die uns als Zoo da zusteht und die wir auch wahrnehmen.
Wie muss man sich konkret dieses Zuchtbuch vorstellen? Was machen Sie damit?
Also es ist so, dass es ein europäisches Zuchtbuch gibt und es gibt ein internationales Zuchtbuch. Das internationale Zuchtbuch ist eigentlich eine Datensammlung, die, wie ich schon sagte, alle 350 circa, sage ich mal, weltweit in Zoos gehaltenen Eisbären datenmäßig erfasst. Und anhand dieser Daten werden Untersuchungen gemacht. Das heißt, es werden Statistiken diverser Arten erstellt. Man kann anhand von Alterspyramiden, anhand von Todesfaktoren, anhand von Transfers, die da erfolgen, kann man viele, viele Sachen ermitteln. Man kann anhand der Daten aus diesem Zuchtbuch auch recherchieren, woran welche Tiere gestorben sind. Also dieses Zuchtbuch umfasst einfach eine Menge von Daten, die für die Forschung genutzt werden können. Und anhand derer man dann immer mehr Wissen über diese einzigartige Tierart eigentlich erreichen kann oder hervorbringen kann.
Das heißt konkret, Sie geben noch Empfehlungen, welcher Eisbär mit welchem Eisbären gepaart wird zum Beispiel?
Das ist nur zum Teil richtig. Das Zuchtbuch selbst sammelt nur Daten. Die empfehlende Funktion eines Zuchtbuchs obliegt dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm. Da gibt es eben diesen Zuchtführer vom Europäischen Erhaltungszuchtprogramm und der hat dann empfehlenden Charakter. Da gibt es ein richtiges Komitee, das darüber befindet. Also das sind 10 bis 12 Personen, die wirklich dann international, also das sind Personen, die wirklich aus verschiedenen europäischen Ländern zusammenkommen und dann anhand eines genetischen Programms, was innerhalb dieses Zuchtprogramms auch ausgewertet wird, zusammenstellen kann, welche Tiere passen gut zusammen und welche Tiere passen nicht so gut zusammen. Also das wird schon sehr gewissenhaft alles dann getätigt.
Ich möchte ein Eisbär sein. Im kalten Polar.
Meinen Sie, dass Sie Eisbären eigentlich artgerecht im Zoo halten können?
Eisbären im Zoo artgerecht halten, das ist eine Frage, die uns sehr häufig gestellt wird. Welche Tierart kann man eigentlich in Zoos artgerecht halten? Die Entwicklung geht da sehr, sehr große Schritte. Das heißt, auch Zoos machen sich immer mehr Gedanken, welche Bedürfnisse haben Tiere. Und wir wollen im Zoo die Tierwelt so natürlich wie möglich darstellen. Das heißt, die Anforderungen an eine Gehegeeinrichtung oder an ein neues Gehege, die Anforderungen werden immer größer. Es machen sich immer mehr Leute Gedanken, wie sieht das optimal aus? Der Eisbär hat natürlich im Freiland ein riesengroßes Areal, das er im Laufe seines Lebens ablaufen kann. Solche Bedingungen kann ein Zoo nicht vermitteln. Aber ein Zoo kann eine große, geräumige, durchstrukturierte Anlage dem Tier ermöglichen. Ein Zoo kann sich um Beschäftigungsmöglichkeiten kümmern, sodass das Tier eigentlich allen seiner natürlichen Verhaltensweisen auch nachkommen kann. Das kann ein Zoo schon ermöglichen, aber natürlich können wir keine Naturgegebenheiten komplett nachstellen. Das ist aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht 100%ig möglich, das ist klar. Aber wir können alles tun, damit der Eisbär in diesem Fall wirklich seine natürlichen Verhaltensweisen ausüben kann. Das heißt, er hat das Recht, sich zu verpaaren, Jungtiere zu erzeugen. Er hat das Recht, als Einzelgänger auch einzelgängerisch zu leben, beziehungsweise einen gewissen Abstand zu seinem Nachbartier halten zu können. Ja, und das kann man erfüllen. Die Bären werden veterinärmedizinisch sehr gut versorgt, sodass das vielleicht sogar ein Vorteil zum Leben im Freiland ist. Und er wird natürlich nahrungsmäßig sehr gut versorgt.
Ich möchte ein Eisbär sein. Im kalten Polar.
Ja, Sie haben jetzt ja ein neues Projekt an den Start gebracht, das heißt Tale Meeren für die Bären. Was beinhaltet dieses Projekt konkret?
Ja, unser großes neues Projekt soll natürlich so eine artgerechte Anlage schaffen, von der wir eben gerade gesprochen haben. Das heißt, die Anlagen werden wesentlich größer werden und die Anlagen werden wesentlich mehr den Bedürfnissen dieser wunderbaren Tierart gerecht werden. Wir werden also auf einem Areal von circa 9000 Quadratmetern eine neue Eisbärenanlage gestalten. Diese Anlage wird aus 3 Einzelanlagen bestehen. Wir werden eine toll strukturierte Anlage haben, die die Tundra umgestaltet. ungefähr nachstellt. Die Tundra ist ja einer der Lebensräume der Eisbären, der natürlichen Lebensräume. Es wird Wasserflächen geben, es wird viele Wasserflächen geben und große Wasserflächen, sodass die Eisbären auch schwimmen können. Es wird ein Mutter-Kind-Gehege geben und das, was für uns natürlich besonders wichtig ist, es wird ein Besucherzentrum geben, in dem die Besucher umfassend über diese Tierart auch informiert werden. Am Rande dieser Eisbärenanlage wird wahrscheinlich auch eine Pinguinanlage entstehen, sodass man eben auch edukativ aufbereiten kann, wie die Tiere an den Polen der Welt, der Meere leben, dass wir das den Besuchern eben auch entsprechend vermitteln können.
Können jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eventuell auch Ihnen dabei helfen? Tal der Meeren für die Bären klingt ja so ein bisschen auch nach Crowdfunding oder ähnlichen Sachen.
Selbstverständlich können die Besucher sich daran beteiligen. Wir freuen uns A über jede Idee und B haben wir an verschiedenen Stellen in unserem Zoo schon Spendenboxen aufgestellt für diese Aktion Tal der Meeren für die Bären und wir werden natürlich zu weiteren Spendenaktionen aufrufen. Vor kurzem hatten wir zum Beispiel einen Winterlauf für diese Aktion Tal der Meeren für die Bären. Bei der Klassiknacht wird gezielt für Tal der Meeren für die Bären Musik gemacht. Es wird unsere Zootour wieder geben und jeder, der da mitradelt, der spendet automatisch für diese Aktion Tal der Meeren für die Bären. Aber wie gesagt, jede Spende, die für diese Aktion eingeht, die wird auch direkt diesem Projekt zugeschrieben.
Abschließende Frage. Sie haben ja erzählt, 350 Eisbären werden weltweit in Zoos gehalten. Meinen Sie, dass Zoos alleine die Art erhalten könnten, weil sie jetzt vom Aussterben bedroht ist oder müssen da noch weitere Maßnahmen erfolgen?
Also das Allerwichtigste ist, dass der natürliche Lebensraum der Eisbären geschützt wird. Und da können wir nur einen ganz kleinen Anteil zu liefern. Wir haben natürlich im Zoo eine sogenannte Reservepopulation. Das kann man schon sagen. Also wenn der Eisbär im Freiland aussterben würde, was auf gar keinen Fall passieren darf, dann gibt es natürlich in Zoos eine Reservepopulation. Aber das kann nicht die Lösung sein. Wir wollen nicht die Zoo-Eisbären auswildern, sondern wir wollen, dass der natürliche Lebensraum der Eisbären geschützt wird. Und dazu können wir nur unseren Beitrag leisten, indem wir bilden und die Leute zum Artenschutz und zum Schutz ihrer Umwelt aufrufen, weil das kann jeder schon mit dem Ziehen eines Steckers oder jeder kann in seinem alltäglichen Leben, indem er Energie spart, zum Beispiel für den Artenschutz beitragen und ein kleines Stückchen in seinem persönlichen Leben dafür auch leisten.
Ich möchte ein Eisbär sein im kalten Polar.
Nachdem ich mich gerade ausführlich mit der Kuratorin des Rostocker Zoos, Frau Zimmermann, unterhalten habe, will ich nun zu den Eisbären. Zuvor möchte ich euch den Eisbären mal näher vorstellen. Eisbären sind Raubtiere und gehören zur Familie der Großbären. Sie sind neben den Kodiakbären in Alaska die größten Landraubtiere. Im Durchschnitt werden die Männchen bis 2,70 Meter lang, etwa 1,60 Meter hoch und wiegen bis zu einer halben Tonne. Auf die Hinterbeine aufgerichtet, messen sie bis zu 3 Metern. Die Weibchen sind immer kleiner als die Männchen. Der dichte Pelz der Eisbären ist gelblich-weiß gefärbt. Ihr Lebensraum ist die Arktis und die arktische Tundra. Der Ursus maritimus, so sein lateinischer Fachname, ist ein Einzelgänger. Von allen Bärenarten sind Eisbären am ausgeprägtesten auf Fleischversorgung angewiesen. Sie stehen an der Spitze der natürlichen arktischen Nahrungskette. Den Hauptbestandteil ihrer Nahrung machen Robben aus. Ihr Jagdrevier erstreckt sich über einen Radius von rund 150 Kilometern. Eisbären sind ausdauernde Schwimmer. Die längste dokumentierte Strecke betrug mehr als 600 Kilometer. Der einzige Feind des Eisbären ist der Mensch. Traditionell werden sie von den einheimischen Völkern der Arktis gejagt. Heute ist die größte Bedrohung der Eisbären aber eine verstärkte Förderung von Erdöl und Erdgas in den arktischen Regionen und vor allem der Klimawandel. Beim prognostizierten Rückgang des Meereises durch die globale Erwärmung ist zu erwarten, dass 2/3 der Eisbärenpopulation bis zur Jahrhundertmitte aussterben wird. Aktuell leben ungefähr 20.000 Eisbären in freier Wildbahn. Verschwindet das Meereis komplett in der Arktis, so wird diese Art höchstwahrscheinlich nicht überleben. Das war ein kurzer Steckbrief des Eisbärs. Jetzt begebe ich mich in den Zoo. Dort wartet der Tierpfleger Herr Petzold an der Eisbärenanlage auf mich. Denn mal los!
Ich möchte ein Eisbär sein im kalten Polar.
Ja, ich stehe vom Eisbärengehege im Rostocker Zoo. Gerade sehe ich hier zwei Eisbären hier so ein bisschen rumlaufen und ja, sind doch schon recht aktiv für die frühe Morgenstunde, wie ich finde. Also ich hätte am liebsten noch ein bisschen länger geschlafen. Wir haben es jetzt kurz nach 10. Ja, und mir gegenüber steht der Tierpfleger Herr Petzold. Ist ja heute ein wunderschöner Tag und wie sind die Eisbären heute Morgen drauf?
Oh, die Eisbären sind ganz hervorragend drauf. Also die haben heute schon gefrühstückt, haben jede Menge Fleisch und auch Fisch in sich reingehauen. Und ja, jetzt entspannen sie dann erstmal von dem anstrengenden Morgenmahl.
Du bist ja Tierpfleger. Wie lange schon? Das ist eigentlich ein Traumberuf, so Tierpfleger. Das wollen, glaube ich, viele Kinder mal werden.
Also ich bin jetzt seit 26 Jahren Tierpfleger, also inklusive meiner Lehrzeit. Und das ist ein absoluter Traumberuf. Also es gibt im Normalfall weitaus mehr Bewerbungen für Lehrstellen, als man annehmen kann.
Ja, kommen wir zu den Eisbären. Du bist auch schon 26 Jahre hier beim Eisbärengehege, da Tierpfleger, oder hat das mal gewechselt?
Nee, das hat auch gewechselt. Also ich habe schon alles Mögliche hinter mir. Ich habe sowohl bei Kamelen als auch bei Huftieren als auch bei Elefanten oder Menschenaffen gearbeitet. Bin jetzt allerdings die längste Zeit schon bei den Eisbären, also insgesamt jetzt glaube ich schon 18 Jahre. Und hier habe ich dann auch mein Ziel gefunden, hoffe ich mal.
Wie viele Eisbären gibt es hier auf der Anlage? Ich sehe jetzt gerade zwei.
Ja, auf der Anlage hier, auf der großen, haben wir im Moment noch zwei. Wir haben noch eine Nebenanlage, da ist die Vienna, unser altes Weibchen, ist momentan noch alleine. Die kommt jetzt demnächst aber auch wieder hier mit auf die Anlage, sodass dann hier auf der Anlage drei Bären sind.
Aber sind Eisbären nicht eigentlich Einzelgänger? Das heißt, die dulden keine anderen Tiere neben sich?
Ja, das wird immer gerne behauptet. Natürlich sind sie Einzelgänger in der Natur. Das liegt aber nicht daran, dass sie jetzt besonders unsozial wären, wie man das früher dachte, sondern sie sind einfach Einzelgänger, weil solche großen Raubtiere im Rudel würden nicht satt werden. Und deswegen sind sie im Prinzip nur aus diesem Grunde Einzelgänger. Auch Bären, die sich in der Natur begegnen, sind sich nicht unbedingt immer feindlich gesonnen. Und da unsere Bären ja eigentlich immer satt sind, die haben ja diese Probleme nicht, die frei lebende Bären haben, gibt es da im Normalfall auch nicht diese Probleme miteinander.
Ich möchte ein Eisbär sein. Im kalten Polar.
Du hast ja gesagt, du bist schon seit vielen Jahren hier mit den Eisbären beschäftigt. Kennen die dich eigentlich? Kannst du zu denen eine persönliche Beziehung aufbauen? Freuen die sich, wenn du kommst?
Also, dass sie sich freuen, würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Das ist ihnen, glaube ich, ziemlich wurscht. Aber sie erkennen uns, ganz klar. Also sowohl mich als auch meinen Kollegen natürlich. Wenn man ein paar Jahre hier ist, wissen die ganz genau, wer das ist. Das sieht man dann auch daran, auch wenn wir hier draußen vorm Gehege mal langgehen. Auch durchaus in Zivil, also nicht mit den Arbeitsklamotten an. Dass dann die Blicke schon hinterhergehen. Wir haben durchaus eine persönliche Beziehung zueinander. Aber die wird also Minimum durch ein Gitter getrennt immer dann.
Das heißt, du könntest dich jetzt nicht einfach ans Gehege spazieren, hier aufs Gelände raufgehen und was weiß ich, den Tieren Futter hinstellen? Was wird denn passieren?
Das weiß ich eben nicht, weil ich es nicht ausprobiere. Also es kann sein, dass gar nichts passiert. Vielleicht würde es gut gehen. Es kann aber auch sein, das war das letzte Mal, dass ich das versucht habe.
Ja. Ja. Gab es hier schon mal einen Tierpfleger, der sowas konnte, der mit den Eisbären ein bisschen besser umgehen konnte?
Bei uns noch nicht. Wobei das eben auch so ist, also es sind Wildtiere, die bei uns eben auch dementsprechend gehandelt werden. Man kann natürlich durchaus mit Eisbären auch direkten Umgang pflegen, allerdings erfordert das eine ganz andere Arbeitsweise. Das heißt also, man muss von klein auf immer wieder mit den Bären den direkten Kontakt pflegen. Dann ist das durchaus möglich. Es gab ja auch schon Eisbären in Zirkussen. Aber wir machen das halt nicht, weil wir da keinen Grund drin sehen.
Ich möchte ein Eisbär sein.
Heute ist ja ein richtig schöner Tag und die Sonne scheint und es wird, glaube ich, heute auch wieder warm. Also für, eigentlich haben wir noch Winter, 15 Grad, glaube ich, werden heute und im Sommer wird es ja nochmal richtig knallig heiß, vielleicht wieder bei 30 Grad. Wie halten das die Eisbären eigentlich aus mit dem dicken Fell, diese Hitze?
Ja, das ist ganz erstaunlich. Also die Lehrbuchmeinung sagt eigentlich, alles über 15 Grad, das wäre nicht mehr so schön für die Bären. Unsere Erfahrung ist allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, eine andere. Denn auch wenn wir im Sommer also Temperaturen über 20 Grad haben, bis 25 Grad, da hat man es dann immer noch, dass die Bären tatsächlich wirklich noch in der Sonne liegen. Sie hätten also die Möglichkeit, wenn es ihnen zu warm wird, sowohl Schattenplätze aufzusuchen, als natürlich auch immer wieder baden zu gehen, um sich abzukühlen. Tatsächlich ist es aber so, über 20 bis 25 Grad liegen sie also immer noch in der prallen Sonne und fühlen sich wohl. Wenn es dann nachher wärmer wird, dann merkt man, dass es ihnen unangenehm wird. Und dann sind sie eben auch sehr viel im Wasser, beziehungsweise, was ich eben auch schon sagte, dass sie dann sehr viel dann die schattigeren Plätze im Gehege dann aufsuchen.
Ja, wenn man sich das Gehege so anschaut, hier sind so ein paar Bäume liegen hier rum. Habt ihr sonst noch irgendwelche, was weiß ich, Spielereien für die Bären, wo sie sich ein bisschen betätigen können?
Na, wenn man mal genau ins Gehege schaut, sieht man, dass das unten im, speziell im Graben aussieht, als wäre da ein Frachter gesunken. Das heißt, da sind also jede Menge Spielsachen drin. Verschiedene Kanister oder Plastiktonnen oder dies oder das. Also man kann da im Prinzip alles Mögliche reinschmeißen zu den Bären, um sie sich beschäftigen zu lassen. Natürlich spielen die jetzt nicht permanent, das ist klar. Das ist wie bei Kindern auch, also die sind nicht nur am Spielen, sondern machen auch mal was anderes. Bei Bären ist es speziell eben auch so, das sind Raubtiere und satte Raubtiere schlafen meistens. Das ist eben ein ganz normaler Instinkt aus der Natur. Und von daher, wir versuchen also immer wieder irgendwelche Beschäftigungen für die Bären uns einfallen zu lassen, damit eben keine Langeweile aufkommt.
Ja, du meinst gerade, die sind satt, was fressen die denn so am Tag? Das sind ja riesige Tiere.
Na, die fressen durchaus bis zu 10 Kilo Fleisch bei uns. Sie können, wenn sie wollen, können sie auch mehr fressen. Dazu kommen immer noch ein paar Kilo Fisch jeden Tag, plus auch noch Obst und Gemüse.
Ich möchte ein Eisbär sein.
im kalten Polar. Das Gehege ist jetzt ja relativ klein. Ihr habt jetzt ein neues Projekt am Start, Taler Meeren für die Bären. Was heißt das denn für die Eisbären konkret?
Ja, das heißt für die Eisbären konkret, dass sie also wirklich ein riesiges Gehege bekommen werden, wenn das dann alles in Sack und Tüten ist. Also das heißt, wenn die Finanzen stehen, dann wird also auf der Fläche der Bärenburg, die wir jetzt komplett als Bärenburg eben sehen, wird dann ein neues Gehege entstehen, das dann nachher allerdings nur noch für Eisbären ist. Bisher hatten wir 2 Bärenarten, beziehungsweise früher sogar 3 hier, und nachher wird eben die komplette Fläche nur für Eisbären dann genutzt werden.
Kannst du vielleicht eine lustige Anekdote über die Eisbären erzählen, die dir vielleicht mal passiert ist? Gibt es da irgendwas?
Ach, naja, gibt es immer wieder lustige Sachen. Also am lustigsten finde ich momentan eigentlich unsere Bärin Wilma. Die hat so eine kleine Eigenart entwickelt, dass sie also durchaus gerne auch mit den Besuchern spielt, indem sie eben mit diesen Sachen, die wir hier, was ich gerade erwähnt habe, die wir im Wasser sehen, so mit Kanistern oder ähnlichem, eben aus dem Wasser das dann in Richtung Besucher schmeißt. Und wenn die dann, also wenn es dann weit genug fliegt und auch auf den Besucherweg fliegt und die Besucher schmeißen das zurück, dann kann sie da also stundenlang sich damit beschäftigen. Das sind immer eine schöne Interaktion eigentlich und völlig gefahrlos eben für beide Seiten.
Ich habe mal gehört, dass hier mal ein Kind reingefallen ist, das aufgefressen wurde. Stimmt das oder ist das so eine urbane Mythe?
Ganz genau, das ist es. Also das ist hier definitiv niemals passiert, dass ein Kind reingefallen ist. Wobei ich sagen muss, in früheren Zeiten hat es mich gewundert, dass es nicht passiert ist, weil wie leichtsinnig manche Leute mit ihren Kindern umgegangen sind. Das war früher alles noch ein bisschen anders gestaltet. Jetzt haben wir hier so eine Besucherabsperrung. Das heißt, es ist noch eine Armlänge Platz, bis es dann wirklich ins Gehege geht, als das früher nicht der Fall war. Und die Besucher direkt bis an die Mauer treten konnten, haben sie also ihre Kinder schon mal gerne rübergehalten, um zu sagen, guck mal, da unten schwimmt ein Eisbär. Das habe ich ehrlich gesagt nie begriffen. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, das ist hier bei uns definitiv niemals passiert.
Sind das eigentlich Eisbären, die jetzt hier sind, die im Rostocker Zoo gezüchtet wurden, oder stammen die aus anderen Zoos, oder gibt es da manchmal auch Wildfänge?
Also Wildfänge gibt es eigentlich gar nicht mehr in Zoos, weil das seit 1972 gibt es da ein freiwilliges Abkommen unter den Zoos weltweit, keine frei lebenden Bären mehr fangen zu lassen. Und von daher sind es alles zoogeborene Tiere. Im Fall der Wilma, die ist bei uns geboren sogar. Vienna kommt aus Wien, wie der Name schon sagt. Und der Lars, unser Mann, den wir jetzt hier gerade haben, der ist in München geboren, hat schon ein paar Stationen in seinem Leben hinter sich und wird jetzt vermutlich oder hoffe ich mal bei uns bleiben.
Vielen Dank. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag mit deinen Eisbären.
Jo, danke. Gleichfalls.
Zurück aus dem Zoo. Das Konzept der zoologischen Gärten wird ja durchaus von vielen Menschen auch kontrovers gesehen. Die sollen natürlich noch zu Wort kommen. Die Grüne Hochschulgruppe der Uni Rostock hatte zu Beginn des Jahres eine Protestaktion vor dem Rostocker Zoo durchgeführt. Was die Grüne Hochschulgruppe zu kritisieren hat, erzählt uns jetzt deren Sprecherin Linda Marx.
Ich bin hier im Asterbüro, mir gegenüber sitzt Linda Marx von der Grünen Hochschulgruppe. Ihr habt Anfang des Jahres eine Protestaktion vor dem Rostocker Zoo gemacht, und zwar bezüglich der Eisbären. Worum ging es da genau und was sind eure Kritikpunkte?
Ja genau, wir haben diese Protestaktion organisiert, weil wir der Meinung sind, dass es sehr schwierig ist und kritisch zu betrachten ist, dass man Wildtiere in viel zu kleinen Gehegen hält, in Zoos, was ja eigentlich erstmal nur dafür da ist, dass man diese Tiere der Gesellschaft vorführt und dass man mal die Möglichkeit hat, ein Wildtier zu sehen, dem man sonst wahrscheinlich niemals über den Weg laufen würde. Und diesen Punkt kritisieren wir sehr stark, weil wir der Meinung sind, dass ein Zoo als Institution ein Gehege niemals so gestalten kann, dass es sich wirklich artgerecht verhält und dass die Räumlichkeiten so aufgebaut sind, dass das Tier artgerecht leben kann. Weil zum Beispiel bei Churchill, ein Eisbär bewegt sich pro Tag ungefähr 100 Kilometer. Und das ist auf einem Gehege von vielleicht 800 bis 900 Quadratmetern, so wie es in Rostock ungefähr ist, überhaupt nicht möglich. Und dann ist natürlich klar, dass dieses Tier gesundheitliche Schäden trägt und dass wir uns gern dafür einsetzen, dass, wenn es schon sein muss, Wildtiere zu halten, was natürlich auch positive Seiten haben kann, zwecks Artenschutzprogramme, dann muss wirklich beachtet werden, dass sich die Gehege in Größen bewegen, die man als annähernd artgerecht beschreiben könnte.
Ja, euer Aufhänger für die Protestaktion war was?
Wir haben Ende letzten Jahres uns überlegt, dass wir gerne mal so eine Protestaktion durchführen möchten, weil ja Ende Oktober letzten Jahres Churchill eingeschläfert wurde, der Eisbär des Rostocker Zoos, der auf der einen Seite so Symbol des Rostocker Zoos darstellt und für viele RostockerInnen, die schon in ihren Kinder- und Jugendjahren immer in den Zoo gegangen sind, nur um Churchill zu sehen, und dass er schon so eine Art Idolrolle eingenommen hat. Und der Zoo Rostock hat es so dargestellt, dass er schwere Krankheiten trug und er eben von seinen Leiden erlöst wurde. Was nur ein bisschen seltsam war, dass seine Tochter, die 2002 auch in Rostock geboren wurde, wenige Tage danach in sein Gehege gezogen ist, als wäre das eigentlich alles so geplant gewesen, dass Churchill jetzt gedient hat für seine Zeit als Idol im Rostocker Zoo. und Wilma dann sozusagen nachgerückt ist. Und Churchill war ja eigentlich schon relativ betagt. Er war fast 34 Jahre alt. Und in der freien Wildbahn werden Eisbären ja so zwischen 25 und 30 Jahren. Aber diese Krankheitszeichen, die er eben gezeigt hat, die sind für ein gesundes Tier ja überhaupt nicht normal.
Und wie sieht es aus mit der Tatsache, dass ja viele, auch gerade Großsäuger, sei es nun Eisbären oder Tiger, ist auch ein sehr bedrohtes Tier, dass für die vielleicht nur ein Überleben im Zoo noch möglich ist. Wie seht ihr das?
Ja, das stimmt. Für manche Tierarten ein Überleben im Zoo nur noch möglich ist. Aber wir sind der Meinung, dass nicht in jedem Zoo diese besonderen Arten zur Schau gestellt werden müssen. Es könnte mehr Wert darauf gelegt werden, Umweltparks oder Umwelteinrichtungen zu schaffen, wo mehr Platz für die Tiere geboten wird, um dort eben konkrete Schutzprogramme durchzuführen. Das heißt, Züchtungsprogramme, die auch die Zahl der Art vermehren könnten. Und wir möchten uns dafür einsetzen, dass Zoos nicht nur dafür da sind, Tiere zur Schau zu stellen, um Menschen zu zeigen, wie so ein Tier aussieht, sondern dass sie auch ihre Verantwortung sehen und sich bemerkbar machen und auch, dass der Zoo reflektiert, was er eigentlich für eine wichtige Stellung in diesem Gefüge hat.
Ja, wie steht ihr zur Aktion Taler Meeren für die Bären, die jetzt ganz neu ist vom Rostocker Zoo, um das Gelände zu erweitern?
Die Spendenaktion für die Erweiterung des Geländes finde ich erstmal sehr schön, weil man da auch bemerkt, dass der Zoo sich Gedanken drüber macht, dass sie sich auch im Klaren sind, dass das Gehege, so wie es eben jetzt aussieht, nicht artgerecht ist und auch nicht sein wird, auch nicht für kommende Eisbärengenerationen. Und dass wir eben das eigentlich auch unterstützen, weil wenn dieses Gehege eine schöne große Form annehmen kann, dass es einer artgerechteren Haltung widerspiegelt, dann könnte man schon sagen, dass es ein guter Weg ist. Aber schlussendlich will ich trotzdem betonen, dass wir uns dafür einsetzen, dass Wildtiere nicht mehr in diesen großen Massen in Zoos dargestellt werden und vorgeführt werden. Das ist einfach, hat nichts mit artgerechter Haltung und nichts mit Schutzsystemen zu tun.
Soweit Linda Marx, Sprecherin der Grünen Hochschulgruppe, und ihre Kritik am Konzept des Zoos. Wir sind am Ende des Umweltkonzentrats angelangt. Mein Name ist Aldo. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten. Zu nennen sind Juliane Bethke, Herr Dr. Wirkner von Uni Rostock, Frau Zimmermann und Herr Petzold vom Rostocker Zoo, den Rostocker Passantinnen und Passanten sowie Linda Marx von der Grünen Hochschulgruppe.